E.T. phone home.
Come, stay.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Serien- und Fernsehbranche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we better don't shit where we eat. We think.
Right.
Willkommen oder willkommen zurück. Heute besprechen wir einen Film. Bevor wir den Film nennen, die zwei Dinge, die man wissen sollte, vorab. Wir sind kein spoilerfreier Podcast. Ihr solltet also den Film, den wir gleich besprechen, besser gesehen haben. Könnte man aber, weil er ist von 1982.
Richtig.
Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie wir den Film denn fanden. Da wir uns ihn aber freiwillig ausgewählt haben, fanden wir ihn wahrscheinlich nicht schlecht. Und deswegen ist die erste Frage immer die spannendste. Aber erst sagen wir, welchen Film besprechen wir denn heute, Anne?
E.T. Oder mit dem deutschen Untertitel E.T. der Außerirdische.
Immer noch diese Untertitel. Ist ein Thema für sich jedenfalls. E.T. der Außerirdische, aber ihr habt es ja schon gehört, weil Anne, du hast ihn ja so schön gerade nachgemacht. Ich war total beeindruckt. Hatte ich nicht vor bei meinem ein Wort von E.T. ausgesprochen in meinem Zitat. Ja, wir sprechen über E.T. Und wie hat er dir denn gefallen, Anne? Und wie oft hast du ihn denn schon gesehen in deinem Leben?
Gar nicht mal so oft, wie man vielleicht denken könnte. Ja. Aber wir hatten ihn ja beide schon vorher gesehen. Aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dass man Filme, die man vor 10, 20 oder 30 oder noch viel mehr Jahren geguckt hat, wenn man die noch mal aktuell sich anguckt, dass die nicht immer so gut altern.
Ja.
Und darum war ich ganz gespannt, ob mir E.T. immer noch so gut gefällt. Und das tut er. Ich sag aber direkt dazu, und da würde ich sehr gerne mit dir drüber sprechen, Lisa.
Ja.
Ich habe E.T. jetzt als Erwachsene noch mal bewusst neu, kann man sagen, geguckt. Und war überrascht, dass ich viele Stellen in diesem Film wirklich spooky und gruselig und fast schon ins Horrorgenre kippend empfunden habe. Ging dir das ähnlich?
Ja, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Vor allem den Anfang nicht. Also, weil am Anfang wird E.T., also da möchte ich auch mit dir drüber reden, wie er eingeführt wird. Aber er wird ja eine Zeit lang auch als Bedrohung erstmal nur gesehen. Also Angst wird hervorgerufen durch ihn. Und diese ganze Sequenz hatte ich nicht mehr so richtig vor Augen. Ich hatte viel vor Augen, wenn dann die Kinder, wenn Elliot und seine Geschwister alle mit ihm befreundet sind schon und alle sind liebevoll zu ihm und er ist liebevoll und er heilt den Finger und so. Aber das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Das stimmt. Und Fun Fact, der ist freigegeben ab 6.
What?
Ja, okay, ja, habe ich mir auch gedacht. Genau das, weil ich dachte, Freigabe ab 6, es ist ja in dem Sinne ein Kind, also es ist auch eine Frage, die wir stellen können, ist es ein Kinderfilm und an wen richtet sich dieser Film? Aber die Freigabe ab 6, also ich sage mal so, ich hätte den als 6-Jährige nicht vertragen. Das wäre zu viel gewesen. Ich hätte mich richtig Albträume bekommen, glaube ich. Ja,
ja, ich finde das auch zu früh. Also mit 6, FSK 6. Also wie gesagt, ich war wirklich überrascht, als ich ihn jetzt noch mal geguckt habe. Also auch diese, so das letzte Drittel des Films, diese Szene, wenn diese Astronauten einfach wortlos in dieses Familienhaus reinkommen. Und wie dieses Haus dann quasi von diesen Wissenschaftlern irgendwie übernommen wird. Und das hatte schon was, also ich empfand das fast schon wie so ein Horrorfilm-Schnipsel. Also ich fand das surreal, bedrohlich, beängstigend. ich fand die Atmosphäre in dem Film häufiger wirklich, dass es kippte für mich. Und also ich widerspreche dir selten und im Grunde widerspreche ich dir auch gar nicht, weil du es eben als Frage auch formuliert hast. Aber zu behaupten, E.T. wäre ein reiner Kinderfilm, dieser Aussage würde ich widersprechen.
Ja. Ja, ebenso. Aber er spricht ja auch Kinder an und deswegen muss man eben drüber reden. Was heißt Kind? Muss man 10 sein für das Level an Horror? Also es ist ja oft ein Thema, an wen adressierst du den Film, wenn es nur Kinder sind? Also dieser Film ist nicht nur ein Kinderfilm, er ist auch ein Kinderfilm. Mhm. Er spricht auch Erwachsene an, da ist nämlich eine hohe Nostalgie drin, finde ich, für Kindheit und Kindsein. Mhm. Aber das macht es dann natürlich schwierig, weil du für Erwachsene einen anderen da macht Horror, da kannst du damit arbeiten, da zieht es dann auch Erwachsene rein. Aber für Kinder ist es zu viel. Also interessant, die Balance. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann sagen, der funktioniert ab 10. Und ab 6 ist ein bisschen früh. So. Und dann ist es für Kinder und dann bis Ende offen. So würde ich den Film eher titulieren.
Mhm. Das ist ja eh spannend. Also egal, ob wir über Filme oder Serien reden oder zum Beispiel auch über Romane, dass man häufig die Einteilung, ob ein Narrativ für Kinder und Jugendliche oder für Erwachsene ist, ganz häufig davon abhängig macht, welches Alter die Perspektivfigur, der Protagonist, die Protagonistin hat. Also man hat ja ganz häufig Bücher, Romane oder auch Filme, wenn da Kinder die Hauptrollen spielen, sagt man pauschal, das ist ein Kinderfilm, das ist ein Jugendbuch, das ist ein Kinderbuch, aber nicht erst seit Stranger Things oder jetzt auch E.T. wissen wir, dass auch Erwachsene Narrative ansprechen können, die kindliche oder jugendliche ProtagonistInnen haben.
Ja, total. Auf der Romanebene musste ich jetzt gleich an Chick denken. Das ist auch ein jugendlicher Protagonist, aber das ist kein reines Jugendbuch. Das bedeutet aber auch eine sehr hohe Kunst, wenn man eben alle ansprechen kann. Also das muss man
Harry Potter.
Sagen. Ja, Harry Potter. Nee, da sind wir uns schon einig, das ist kein reiner Kinderfilm. Aber ich finde direkt spannend, was du sagst, Perspektivfigur. Weil es ist ja nicht nur so, dass Elliot, der Junge, ja die Hauptfigur ist, der mit E.T. in Verbindung tritt und seine Perspektive auf E.T. Also, beziehungsweise, ich finde es spannend, dass noch einiges im Stil und in der Inszenierung und in der Umsetzung getan wird, um das zu betonen, dass er die Hauptfigur ist. Ja, also Beispiel, die Kamera ist auf Höhe, auf der Augenhöhe von Elliot.
Ja.
So. Also wir gucken rauf zum Bruder, wir gucken damit auch, er ist dann ja auch so groß wie E.T. natürlich dadurch, also dadurch kann man E.T. auch direkt in die Augen schauen. Erwachsene,
die sind beide im wahrsten Sinne auf Augenhöhe.
Ja, sind auf Augenhöhe. Auch wenn E.T. natürlich seinen Hals länger machen kann und dann auch mit anderen reden kann. So, die sind dadurch auf Augenhöhe. Die Erwachsenen, bis auf die Mutter, haben eigentlich die ganze Zeit keine Erwachsenengesicht, auch der Lehrer in der Biologiestunde, immer nur die Kamera bleibt auf Augenhöhe der Kinder und das macht so viel aus, um den ganzen Film eben in die Perspektive der Kinder zu legen und damit aber auch jeden Zuschauer, auch wenn man erwachsen ist, wieder in diese Perspektive zurückzuholen.
Ja.
Nicht nur, also man hätte auch natürlich, also das sind zwei Paar Schuhe, das eine ist, die Kamera auf der Höhe zu haben und das andere ist wirklich, sich dann dazu entscheiden, auch die Gesichter der Erwachsenen nicht zu zeigen, weil man hätte auch von unten hoch richten können, die Kamera aus einer sogenannten Froschperspektive. Oh, was?
In diesem Film hat die Froschperspektive noch eine doppelte Bedeutung.
Yes. Man hätte ja auch da heraus hochrichten können, die Kamera, so dass Elliot hochsieht in seinem Lehrer ins Gesicht, aber das wird einfach ausgelassen. Das hat eine total krasse Wirkung. Diese zwei Entscheidungen, denke ich.
Auf jeden Fall stimme ich dir zu 100% zu. Auf jeden Fall. Und es geht ja nicht nur darum, dass, ich sag mal, die Bösen, da reden wir bitte auch mal drüber, wer sind eigentlich die Bösen in diesem Film? Aber die nicht nur die Bösen, sondern auch bis auf, du hast es gerade schon völlig richtig gesagt, bis auf die Mutter eigentlich fast alle Erwachsenen so gesichtslos sind. Und das liegt entweder an der Perspektive, schlicht und ergreifend, die sind nicht, der Kopf, das Gesicht ist nicht im Frame, also nicht im Kameraausschnitt enthalten. Oder aber die Szene, die ich vorhin ansprach, die ich so ein bisschen horrormäßig empfunden habe, wenn dann irgendwie diese in Anführungszeichen Astronauten kommen oder diese Wissenschaftler, Forscher, die kommen dann und es ist halt krass Gegenlicht. Also die sehen einfach nur aus wie so schwarze Silhouetten, wie so schwarze Scherenschnitte. Oder auch wieder die Astronauten, die Wissenschaftler, die tragen Helme mit Visieren, dass man ihre Gesichter nicht erkennen kann. Also bis auf die Mutter sind eigentlich alle Erwachsenen in diesem Film aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlich erzählt, gesichtslos. Und das hat mich jetzt beim erneuten Gucken doch wirklich, das ist mir aufgefallen. Also das habe ich offensichtlich die paar Mal vorher, da waren andere Sachen für mich wichtiger beim Gucken. Und jetzt ist mir das extrem aufgefallen, auch wie konsequent das durchgezogen wird, den ganzen Film über. Wirklich gut.
Ja, das stimmt. Und da können wir direkt weitermachen mit der Frage, wer sind die Bösen? Und aber so aufgesattelt auf allem, was du gerade gesagt hast. Weil es ist ja eigentlich so, dass Erwachsene, außer die Mutter, also und die Mutter ist enger Teil des Reichs der Kinder, um das mal so auszudrücken. Erwachsene bekommen erst, werden erst in Gänze gezeigt, haben Gesichter, sprechen auch mehr und mit den Kindern, nachdem alle eingedrungen sind ins Haus. Weil wenn man dann in der Szene ist, die E.T.-Sterbeszene.
Oh, ja.
So, nicht spoilerfrei. Die Sterbeszene und mit Elliot noch verbunden. Und er ist, also es wirkt, als würden die beide zusammen jetzt hier sterben. Plötzlich sind da die Erwachsenen und da sind Gesichter und die Nurses und die ÄrztInnen und so. Alle Leute sind plötzlich mit, plötzlich sind die da. Und das ist natürlich ein Bruch mit der Regel. Also das sind wirklich dann Regeln, nach denen man inszeniert und aufnimmt. Und man muss, also das kann man nicht willkürlich machen. Da braucht man
einen Plan.
Genau, einen Plan und eine Logik, das sich aus der Geschichte ergibt. Also es sollte einen Grund in der Geschichte geben, warum man dann damit bricht und was anderes macht. Meine Theorie ist, es geht darum, dass die Kinderwelt aufbricht. Die haben sich und E.T. in ihrer Welt gehalten. Und in dem Moment geht es nicht mehr. Wenn die in das Haus eindringen, macht die Welt auf. Und plötzlich ist es keine Kinderwelt mehr. Die Welt der Kinder, in der E.T. sicher ist und geschützt. Sondern jetzt dringt die Erwachsenenwelt ein. Und dann können die Kinder die Perspektive sozusagen nicht mehr halten. Weil die Erwachsenen sind halt mächtiger und overpowernder. Und damit wird plötzlich alles wieder in einen Blick geworfen, der eben den Erwachsenen entspricht.
Und die Erwachsenen sind auch übergriffiger, ne? Übermächtiger. Also auch diese Sterbeszene, die du schon angesprochen hast, wenn Elliot da schreit, leave him alone, you're killing him. Also auch diese Verzweiflung, diese Ohnmacht und dass diese Erwachsenen gar nicht auf ihn hören und einfach so ihr Ding durchziehen. Und oh, Lisa, wirklich, also nochmal beim jetzt frischen Gucken, diese Sterbeszene ging mir durch Mark und Bein, wirklich. Und ich finde auch, dass dieser Film, und eigentlich finde ich es gut, aber es war auch anstrengend, emotional für mich anstrengend, dieser Film lässt sich viel Zeit bei gewissen Szenen. Und da zähle ich natürlich die Sterbeszene dazu, aber auch die finale Abschiedsszene. Diese Szenen, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich habe sie nicht mitgestoppt, aber es sind wirklich lange, lange Minuten. Dieser Film lässt sich an diesen beiden Stellen wirklich viel Zeit, sodass ich, und nochmal, ich finde es gut, aber dass ich wirklich das Gefühl hatte, oh, also natürlich habe ich geweint, das war uns beiden, aber das war allen klar, das die mich kennen. Oh. kurze Frage, hast du geweint?
Nein.
Sei ehrlich. Okay, krass.
Ich weiß aber nicht, warum. Das ist auch interessant, weiß ich nicht.
Okay. Also ich hab sehr geweint. Und es war auch dieses Verweilen und dieses Verharren in diesen wirklich langen Szenen. Und ich glaube, dass die nicht nur subjektiv von mir als lang empfunden wurden. Ich glaube, dass sie objektiv wirklich lang sind. Boah, also diese Sterbeszene und die Abschiedsszene. Boah, das hat was mit mir gemacht. Also man ist ja vielleicht gar nicht mehr in der heutigen Zeit gewöhnt, sowas auch mal auszuhalten, ne? So eine lange, tiefe und ja nicht wirklich schöne Emotion. Ich war richtig fertig nach dem Film. Ich war richtig geschlaucht.
Ja.
Das war anstrengend. Aber nochmal, ich fand's gut. Ich finde gut, wenn sich Filme an diesen emotional wichtigen Szenen die Zeit und den Raum nehmen. Aber ich dachte echt, okay, wow, Mr. Spielberg, 1982, da hat man Filme echt noch anders erzählt als heutzutage in unserer, ich sag's mal provokant, in unserer TikTok-Zeit. Und kurze Aufmerksamkeitsspanne und jedes Eichhörnchen kann sich länger konzentrieren als mittlerweile Fünfjährige. So, das ist, ich fand es wirklich anstrengend und krass, aber gut.
Ja, da bin ich dabei. Das war wirklich, also es ist auch mir aufgefallen, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, über das Tempo zu sprechen oder eben die Länge in einem Moment zu verweilen. Und ich habe mir dazu zwei Fragen gestellt. Das eine ist, was du sagst, das ist ein Zeitphänomen. Man hat sich mehr Zeit genommen, in den 80ern noch, in diesen Momenten zu bleiben. Und dann hat bei mir aber was angefangen zu arbeiten. Und die Frage, die ich uns da eigentlich stellen möchte, ist, hat man das Tempo dieser Szenen auch an E.T.s Tempo angepasst? Weil E.T. bewegt sich langsam. Langsamer als die Kinder. Die Kinder rennen von A nach B, springen durch die Gegend, so, ne? Schnelles Fahrradfahren. Aber E.T. hat ja, ist ja auch langsam in seinen Bewegungen. Also langsam streckt er den Finger aus. Es ist mir so bewusst geworden, dass er sich langsam fährt der Hals hoch. Es kann sein, dass das damals dass das wegen der Mechanik dieser Figur.
Du meinst, dass das technisch nicht schneller möglich war?
Vielleicht konnte man den Hals nicht schneller ausfahren. Also das weiß ich nicht. Jedenfalls hat man es ja total also wo immer der Grund drin liegt, ob man ihn so haben wollte oder ob die Technik da eine Begrenzung draufgelegt hat. Man hat es halt umarmt und das durchgezogen. Und dann meinst du, man hat vielleicht dann auch die emotionalen Szenen im Tempo an das Tempo des Aliens angepasst auch.
Das ist eine total spannende und interessante Frage, auf die ich aber keine Antwort habe. Also das ist eine Hypothese, die du aufstellst, die ich gar nicht widersprechen möchte. Aber ich kann dir auch die Frage, ob das die Intention der FilmemacherInnen, Drehbuch hat eine Frau geschrieben, darum darf ich FilmemacherInnen sagen, da sprechen wir auch noch gleich drüber. Ob das die Intention der FilmemacherInnen war, diese Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich mag, dass du das so miteinander in Verbindung und Relation setzt. Das finde ich gut. Und wenn, sagen wir mal so, wenn die FilmemacherInnen das nicht beabsichtigt hatten, haben sie unfreiwillig und zufällig eine ziemlich coole Relation geschaffen zwischen, wie du gerade gesagt hast, dem Tempo des Films und der Bewegung des einen Protagonisten, nämlich von E.T.
Ja, stimmt. Ich frag mich auch, ob man dieses Langsamere von E.T. bewusst gewählt hat, um Kinder nicht so zu erschrecken. Weil wenn dann nur so langsam der Finger, also dann ist zumindest nicht so dieses, weißt du, so zugreifen mit diesen längeren Fingern, aber weiß ich nicht.
Ja,
auch so, aber am Anfang kommen die Finger ja auch so.
Ja, um die
Ecke, so, ne?
Und machen wir uns nichts vor. Ich will mich jetzt auch gar nicht unbeliebt machen, aber es ist ja auch nur eine persönliche Meinung. Aber was ich auch gut finde, ich sag's direkt dazu, ich find's gut. 1982. Also für mein persönliches Empfinden ist E.T. ja nicht hübsch oder süß oder knuffelig, ne? So. Also ich finde den, also auch die Haut und so weiter und auch diese Fingerglieder und das so, das ist ja alles eher so ein bisschen abstoßend, vorsichtig formuliert, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, also niemand von uns weiß, A, gibt es wirklich Leben im All? B, wenn ja, wie sieht das wohl aus? Wir wissen es einfach nicht, also das ist ja quasi eine Vision von kreativen Menschen. Aber ich finde es gut, dass man daraus keinen super süßen, knuffligen Plüsch-Alien gemacht hat, sondern eine Figur, einen Charakter, der äußerlich, optisch vielleicht gar nicht so ansprechend ist. Und umso schöner ist es ja, wie gesagt, ich habe geheult wie ein Schlosshund am Schluss, dass man emotional trotzdem so wahnsinnig connected mit diesem Wesen.
Ja.
Und dass man so gut verstehen kann, warum der einsam ist und warum er mit Elliot so gut connected, weil auch Elliot ist einsam. Der ist zwar nicht quasi aus seinem Mutterschiff rausgeflogen und allein in einer fremden Zivilisation, aber das ist ja auch die Geschichte irgendwie von einer Familie, von Scheidungskindern, von, das kennen wir, denke ich mal, alle oder viele von so einem Gefühl von Einsamkeit in Kindheit und Jugend, dass man sich falsch fühlt, anders fühlt. Und das ist alles so wahnsinnig gut gespiegelt in dieser Freundschaft und diesem Connecten zwischen Elliot und E.T. Und da gehe ich gleich auf mein Zitat. E.T., Phone Home, ist ja auch mittlerweile ikonisches Zitat. Und dieser Wunsch, oh Gott, ich kriege direkt, mir bricht direkt die Stimme. Dieser Wunsch, nach Hause zu telefonieren, um abgeholt zu werden.
Ja.
Ach, ja. Kann ich sehr mit connecten.
Ja.
Wirklich, es berührt mich. Es berührt mich.
Ja, das ist auch wahnsinnig
berührend.
Also das ist auch, warum dieser Film, glaube ich, so wichtig geworden ist und ikonisch und groß, weil er dieses urmenschliche Gefühl in einem Alien hervorrufen kann. Wir können uns damit verbinden. Wir sehen uns gespiegelt in einem uns rein äußerlich völlig fremden Wesen. Und dieses verbindende Gefühl aber herzustellen, das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung. Und das ist auch ein großes Thema, also worüber ich mit dir reden wollte, wie das gemacht wird. Wie stellen die das her? Und du hast gerade schon den Punkt gesagt, dass Elliot darin gespiegelt ist. Dass das überhöht, weil das, was dieses Einsamkeitsgefühl von E.T. hat, Elliot auch. Der fühlt sich nicht zugehörig zu den Friends seines Bruders und da sind auch nicht wirklich sein, da gibt es nicht wirklich einen Freundeskreis um ihn. Und der Vater hat gerade die Mutter verlassen. Da gibt es auch den Moment, wo er so ein Hemd findet vom Vater und weißt du noch, wie wir zusammen ins Kino gegangen sind oder zu einem Spiel und dann haben wir Popcorn-Schlacht gemacht. Meinst du, das machen wir jemals wieder? Also das ist ein verlassener und einsamer Junge. Und diese Spiegelung miteinander, das ist, glaube ich, wie so eine Erhöhung, wenn man das es überträgt sich dann, so wie eben auch diese Symbiose zwischen den beiden. Das ist ja eigentlich ein Ausdruck in der Geschichte dafür, was emotional bei beiden passiert, dass sie sich so nah sind. Und eben auch wollen, dass sie zusammenbleiben können. Aber es geht ja nicht, weil die haben verschiedene Orte, die für sie zu Hause bedeuten. Und weil das alles so nachvollziehbar ist, urmenschliche Gedanken, also urmenschliche Gefühle, das ist ein ganz großer Teil, weshalb man mit E.T. mitfühlt, weil das so über den Jungen wiederum gespiegelt, wie wir das eben alle kennen, genau wie du sagst. Und es ist auch kein Zufall, dass E.T. der Anfangs- und der Endbuchstabe vom Namen Elliot ist, by the way.
Sherlock.
Na, Internet. Wasn't me.
Sag das nicht.
Okay. Yeah, I'm not gonna take credit for this. aber das sind alles Dinge, die wirken, auch auf einer unbewussten Ebene, dass der Junge, also auch wenn man das jetzt nicht bewusst wahrnimmt, was ich gerade gesagt habe, das spielt alles rein. Ne? Es spielt rein, dass die gleich groß sind.
Ja.
Es spielt rein, dass er dann seine Gefühle fühlt. Also das ist ein wahnsinnig kluger Kniff, dass das so ist, dass die diese Verbindung eingehen. Es gibt, glaube ich, auch die Einführung von E.T., da sind aber auch klare Handwerksgriffe drin, die wir kennen, um Anbindung an eine Figur zu schaffen. Da wollte ich auch einmal mit dir drüber reden. Wir hatten schon mal Save the Cat als Begriff.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist ganz.
Und wir haben auch gesagt, es muss keine Katze sein.
Exakt.
Und auch hier gibt es einen Hund. Wir lieben Filme und Serien, in denen Hunde vorkommen. Nicht, weil Hunde darin vorkommen, aber es ist immer schön. Also ich freue mich immer, wenn ein Hund meinen Weg kreuzt bei Film und Fernsehgucken. Und hier ist es Harvey.
Das stimmt.
Ich mag Harvey.
Da ist Harvey als Hund, aber Harvey wird nicht gesaved. wenn ich nicht irre, von Team.
Nein, da hast du völlig recht. Entschuldigung, es hat mich jetzt
das hatte ich einfach. Du hattest einen Moment, ich dich um überhaupt Hund nicht zu erwähnen. Und ja, dann
ich wollte Hund sagen.
Vergiss, so, hab ich gemacht. Vergiss das Thema. Es gab einen Hund.
Entschuldige. Du wolltest sehr richtig was zu Save the Cat erzählen, ja, bitte.
Also erst noch mal kurz erklärt. Save the Cat ist ein Fachausdruck dafür, dass man in der ersten oder zweiten Szene, in der eine Figur auftaucht, sie eine Katze retten lässt. Das muss keine Katze sein, aber man zeigt, dass sie ist ein in aus sich heraus gutes Wesen. Ich sage jetzt auch Wesen, weil kann es auch ein Alien sein. Ne? Und, oder du erzählst irgendeinen irgendeinen Animationsfilm mit Tieren und dann rettet das eine Tier das andere Tier. So oder so, du zeigst in dieser Szene, dass sie ist ein gutes Wesen. Das tut niemandem weh. Das ist und hier kannst du lieb haben, die Figur. Vereinfacht. Und in unserem Fall, auch wenn E.T. da noch nicht zu sehen ist, ne? Weil in den ersten Szenen, wenn er mit seinem Schiff landet und dann da durch den Wald da wuselt und die sollen ja Pflanzen sammeln und mit nach Hause bringen, da sieht man ihn noch nicht. Dann sieht man immer nur eine Hand oder man sieht einen Schatten oder man hört ihn kurz, aber man sieht ihn ja nie. Das parke ich mal kurz hier auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sieht man aber, da, wie seine Alien-Finger, die natürlich auch erstmal, wie du sagst, die sind nicht flauschig und uns nicht bekannt, so. Aber die graben ganz sanft so einen kleinen Baum aus. Und dann nimmt er diesen Baum so ganz vorsichtig hoch und dann will er mit dem zum Schiff zurück. Das ist der, also das ist ein Save-the-Tree-Moment, so. Oder Carry-the-Tree oder wie auch immer. Jedenfalls, den gibt's auch hier. Das stellt sofort her, wir wissen, das ist ein guter. Und das wissen auch nur wir. Das ist der zweite Aspekt. Das ist so ein Secret Moment. Der nimmt den Baum jetzt ja nicht vor 100.000 Augen aus der Erde und man sagt, alle wissen, ach, ist ein guter. Sondern nur wir wissen das. Weil kurz darauf kommen ja dann wieder die Menschen, auch wieder nur als Silhouetten dargestellt. Und suchen offensichtlich die Aliens. Und dann müssen sie schnell zum Schiff zurück. Und E.T. schafft es halt nicht mehr. So.
Ja.
Und das sorgt dafür, dass wir sofort auf E.T.'s Seite sind, auch wenn wir den noch nicht gesehen haben. Aber wir haben gesehen, dass dieses Wesen ganz sanft zu diesem Baum ist. Und dann kommen die Bösen dargestellt gesichtslos. Das ist ein Mittel. Wir sind auch da schon auf Augenhöhe von E.T., also immer so im Schlüsselbund, Pistolen. Ich glaube, Pistole ist nicht wirklich im Halfter, aber
Taschenlampen, Walkie-Talkies.
Danke, ne, ja, ich hatte gerade
so in ihren Händen halten.
Genau, Handschellen, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Das sieht man. Und durch all diese Entscheidungen führen dazu, dass man auf E.T.'s Seite ist. Ja, das ist schon der erste Schritt dazu, eine Bindung zu erschaffen. Und man muss das halt, wenn man, wie du sagst, ein Alienwesen erzählt, dass eben nicht, es gibt halt gewisse Dinge, die beim Menschen sowas wie, oh, niedlich und liebhaben auslöst, wie klein, flauschig, große Augen, so, ne? Er hat große Augen.
Also große Augen.
Genau, ja. Damit arbeitet man. Aber wenn man ihn eben nicht a big ball of fluff macht, was bei Menschen auslöst, oh, Welpe, liebhaben, vorsichtig, cute, dann muss man da ein bisschen arbeiten für die Bindung. Und das sind so Elemente davon.
Ja, da würde ich gerne drauf eingehen. Alles, was du sagst, ist wie immer klug, gut und richtig. Ich habe das irgendwo mal gelesen und ich würde das unterschreiben. Also die Voraussetzung ist, dass niemand ein Sozi oder Psychopath ist, weil diese Menschen ticken einfach emotional anders. So, wenn man in dem Sinne kein Sozi oder Psychopath ist, ist es eigentlich die Regel, dass wenn du einen Film guckst, eine Serie guckst, einen Roman liest, ein Hörspiel hörst, was auch immer, eine narrative Geschichte verfolgst, du bist automatisch immer beim Schwächeren. Also wenn du eine Verfolgungsjagd hast, dann bist du eigentlich immer automatisch emotional instinktiv für den, der verfolgt wird. Weil das ist der, der in Not ist. Das ist der, der wegläuft, der nicht gefangen werden will. Wir wissen gar nicht, warum. Also wer sind die Leute, die ihn verfolgen und warum? Aber man hat instinktiv das Gefühl, man wünscht dem Verfolgten, dass er es schafft, zu entkommen. Und es gab mal einen Film, ich komme jetzt nicht drauf, das fand ich wahnsinnig gut gemacht. Das waren die ersten Minuten eines Films, wo man ein Vogelnest in einem Baum sah. Und da waren kleine, süße, gerade frisch geschlüpfte Küken drin. und du siehst, wie eine Katze sich anschleicht. Und man hat automatisch sofort das Gefühl, oh nein, 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 die Katze darf nicht den Baum hochklettern und die armen kleinen Küken fressen. Also man ist instinktiv bei den Küken.
Ja.
Und dann kommt eine grobe Männerhand, packt diese Katze hinten am Genick. Und in der anderen Hand, dann gibt es die Einstellung, in der einen Hand hat dieser Mensch, ein Mann nehme ich an, die Katze am Genick gepackt und in der anderen hat er einen Holzknüppel.
Ja.
Und dann wird vorher weggeschnitten, aber es ist völlig klar, dass diese Katze jetzt totgeschlagen wird. Und wo du vor 5 Sekunden noch dabei warst, böse Katze, geh weg, lass die Küken in Ruhe, bist du 5 Sekunden später bei, nein, der Mann darf die Katze nicht totschlagen. Die Katze, die eben noch in Anführungszeichen böse war, ist in der nächsten Szene auf einmal quasi das Opfer oder das schwächere Glied und die Sympathien switchen automatisch und es funktioniert. Es funktioniert einfach so gut. Und ja, das wollte ich nur noch ergänzend hinzufügen.
Das ist super, super ergänzt und erklärt und ausgeführt. Ich weiß auch nicht, welcher Film das ist. Ist mir aber auch bekannt. Da geht es ja darum zu zeigen, dass Böse und Gut kann von einem, also Perspektive, es ist relativ, es gibt kein Schwarz oder Weiß.
Genau.
Das
ganz
ist
genau.
Wahnsinnig stark als Anfangsszene. Da bist du direkt, da wird ein Thema gesetzt.
Ja.
So.
Ist es das weiße Band? Ich bin mir nicht sicher. Es ist gefährliches,
ich
ja nicht Halbwissen. Ich wusste das mal, ich habe es vergessen.
Ja.
Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja.
Oder uns per E-Mail. Ich glaube, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es das weiße Band sein könnte.
Da kann ich mich jetzt
aber gar nicht. Aber darauf kommt es ja jetzt auch gar nicht
es
an.
Es ist einfach, ne? Also die Szene war auf jeden Fall so eindrücklich, dass sie dir geblieben ist.
Ja, yes.
Und die Wirkung dahinter ist eben,
ja.
Es ist natürlich auch noch mal ein Dreh, mehr oder ein Twist zu dem, was man schon kennt. Also Save the Cat, wir können euch jetzt benennen, dass man das so nennt. Diesen Effekt kennen wir alle. Das ist
ja.
Und wenn man eben einen Twist auf etwas, was uns bekannt ist, macht, hat es oft so eine durchschlagende Wirkung wie jetzt hier bei der Szene, die du beschrieben hast. Noch einmal zurück zu E.T. Save the Tree Moment. Es ist halt spannend, diese Szene hat zwei Funktionen. Zum einen, wir sind sofort auf E.T.s Seite und E.T. wird als liebevolles Wesen eingeführt, weil es eben einen Baumsetzling rettet, weil er einen Baumsetzling rettet. Gleichzeitig sieht man ihn aber nicht. Das heißt, es bleibt immer noch ein Mysterium und ein bisschen ist er wirklich, also er wird als gut eingeführt und danach folgen Szenen um Szenen, in denen er, weil er im Verborgenen bleibt, dann eben doch diese Horrorelemente übernimmt und eigentlich sowas wie, ist er eine Bedrohung, wird damit aufgebaut, durch das er ist im Schatten, man sieht ihn nicht, weil wir dann in Elliots Perspektive wechseln und Elliot hat natürlich Angst, weil er ihn eben auch noch nicht gesehen hat. Und dann folgt er nur den Spuren und dann sieht er ihn das erste Mal und erschrickt sich. Und eigentlich, also es ist halt spannend, dass du einstrahlst, also wir wissen, dass er gut ist. Und trotzdem funktionieren dann aber diese Inszenierungsmittel für Bedrohung. Und eigentlich wird die Figur doppelt beladen. Das ist eine ganze Menge, die man aushalten muss. Also dieser Perspektivwechsel auch von, oh, wir sind bei E.T. zu, wir sind jetzt bei Elliot und für Elliot ist E.T. aber eine Bedrohung. Das funktioniert, obwohl es eigentlich, also wie so eine Doppelbelastung der Figur ist oder die Figur wird von einer Perspektive in die andere geworfen und dennoch geht es auf. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Meisterleistung, das zu wissen, zu halten und auch darauf zu vertrauen, dass das funktioniert. Weil in meinem Kopf muss ich sagen, ich hätte sofort so das Gefühl, man sitzt dann in Besprechungen mit vielen Menschen und alle wollen natürlich, dass der Film funktioniert, dass da Ängste hochkommen, dass es nicht funktioniert. Ihn erst wird man angebunden an die Figur und danach wird sie zur Bedrohung. Das ist ein Widerspruch, das geht nicht. Ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass das möglich ist, weil am Ende geht es darum, wir binden die Zuschauenden an eine Perspektive und die Zuschauer gehen mit. Solange die mit der Figur, an die man sich anbindet, und das ist einmal E.T. und danach ist es Elliot, mitfühlt, wäre jetzt meine Theorie, warum das klappt.
Ja, du hast gerade den Ausdruck Meisterleistung genannt. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen Meisterwerk, Fragezeichen. Lass uns mal darüber reden, wer die Macher sind. Regie hat Steven Spielberg geführt. Den Namen kennt man auch jetzt über Ich wollte gerade sagen, den Namen kennt man auch jetzt über 40 Jahre später noch.
Ja.
Eigentlich. Joe, I know. Ich gebe zu, den Namen, den ich nicht mehr auf der Rechnung hatte, war die Drehbuchautorin. Drehbuchautorin. Man kann es gar nicht oft und laut genug sagen. Wir reden von einem Film aus dem Jahr 1982 und es ist eine Frau, die ihn geschrieben hat.
Ja.
Und zwar Melissa Matheson.
Yes.
Leider schon verstorben, wie meine Recherche ergeben hat.
Mhm.
Und also, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen zu, dass dieser Film sensationell inszeniert, aber vor allem auch sensationell geschrieben ist. Und ich finde, wer auch noch einen ganz großen Anteil am Gelingen dieses Meisterwerks hat, ich sage das jetzt einfach, für mich ist das ein Meisterwerk,
bitte,
ist sicherlich John Williams, der die sensationelle Musik beigesteuert hat, der auch für die Musik einen Oscar gewonnen hat, meiner Meinung nach völlig zu Recht. Und die Musik ist ja fast schon, nee, nicht fast schon, die Musik ist ein dramaturgischer Baustein dieses Films, weil E.T. lernt ja die menschliche Sprache erst im Verlauf des Films. Und die Musik von John Williams transportiert an ganz vielen Stellen, wo nicht gesprochen wird, weil vielleicht nicht gesprochen werden kann, im Sinne von zwei Protagonisten sprechen gar nicht dieselbe Sprache, also im Wortlaut, transportiert diese Musik Gefühle, Emotionen, Haltungen, aber auf eine nicht aufdringliche Art und Weise. Lisa, wir beide haben schon häufiger darüber gesprochen, oder mir fällt das auch häufig auf, dass ich Filme gucke oder Serien und dann stößt mir die Musik auf.
Ja.
Weil die Musik mir jetzt suggeriert, du sollst das jetzt fühlen. Du sollst jetzt Angst haben.
Ja.
Du sollst jetzt traurig sein und so weiter. Und wenn das aber nicht im Einklang ist mit dem, was man sieht und fühlt auf Grundlage des filmischen Erlebnisses, stößt mir das auf, dann ist die Musik ein Störfaktor. Und bei E.T. ist die Musik das Gegenteil eines Störfaktors, sondern sie verstärkt nicht nur, sondern transportiert in ganz vielen Szenen auch Emotionen und vor allem, finde ich, auch Verständnis. Verständnis für die Situation, Verständnis für den jeweils anderen. Also John Williams hat meiner Meinung nach völlig zu Recht den Oscar für die beste Musik gewonnen. Ganz kurz noch, der Vollständigkeit halber, bei der Oscarverleihung 1983 war E.T. insgesamt 9-mal nominiert. 4-mal hat er den kleinen Goldjungen gewonnen, und zwar für die beste Musik, den besten Ton, den besten Tonschnitt und die besten visuellen Effekte. Nicht für die Regie, nicht fürs Originaldrehbuch.
Boo. Aber es gibt tatsächlich auch eine Liste der besten Filme, die bei den Oscars leer ausgegangen sind. Und da steht er natürlich drauf. Es gibt eine legendäre, wie ist es denn? Egal, es gibt eine Ankündigung, jetzt wird der beste Film verliehen. Und wer immer, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, sich dann ans Mikro gestellt hat, um das zu verkünden, wer den besten Film gewonnen hat, hat erst eine Liste verlesen von Filmen, die alle wahnsinnig great sind und fantastisch, weil man sieht, man sagt, boah, Wahnsinnsfilme, sowas wie E.T. und sagt danach, die haben alle nicht besten Film gewonnen. Und dann nennt er noch ein paar, die eben, ich meine, es waren, man nennt dann noch ein paar, die den besten Film gewonnen haben und sagt, also egal, ob ihr gleich gewinnt oder nicht, ihr seid so oder so in bester Gesellschaft. Einmal nur, um klarzumachen, es gibt Filme, von denen, die sind bedeutendst für die Menschen und nur, weil die keinen Oscar bekommen haben als bester Film, doesn't matter. So. Und E.T. ist einer davon. Das kann man wirklich sehr gut sagen. Das finde ich alles sehr klug gesagt zur Filmmusik. Finde ich super, dass du die MacherInnen so erwähnt hast. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass eine Drehbuchautorin ist. Und warum ist das so erwähnenswert? Weil immer noch wahnsinnig wenig Frauen Drehbücher schreiben, also prozentual im Vergleich zu Männern. Und auch in Hollywood und in den 80er Jahren sowieso.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr genau wann. Ich glaube, ich habe vor 10 Jahren oder so auch mal geschaut, wie viele Frauen denn den Oscar gewonnen haben fürs beste Drehbuch. Und seit 1928, 29 wird die Kategorie verliehen. Und alleine fürs Drehbuch waren es, glaube ich, 3. Und dann gibt es noch 3 oder 4 mehr mit Männern zusammen. Und das ist kein Zufall. So in dem Sinne, deshalb betonen wir das so, wenn eine Frau so einen Film geschrieben hat. Was ich tatsächlich auch spannend fand, und da wollte bei der Recherche dann nochmal zu dem Film, da wollte ich auch gerne einmal kurz mit dir drüber sprechen, woher Ideen kommen für Filme. Weil in diesem Fall hat Steven Spielberg darüber gesprochen. Er hatte die Idee, die dann Melissa Matheson umgesetzt hat. Und zwar war der Ursprung bei Steven Spielberg der, dass er, als seine Eltern sich haben scheiden lassen, war seine Art und Weise damit umzugehen, dass er sich einen imaginären Freund erdacht hat, um mit dieser Situation klarzukommen. Und aus diesem imaginären Freund, dieser imaginäre Freund, da hat er lange nicht dran gedacht, dass er den damals als Kind sich erschaffen hat, um mit dieser Einsamkeit, über die wir schon gesprochen haben, halt klarzukommen dann. Die Erinnerung daran kam hoch, als er Raiders of the Lost Ark gemacht hat, Indy Jones Film, weil er dort auch wieder so Gefühle von Einsamkeit hatte, wohl bei dem Dresden in der Wüste und so. Also er war auch halt nicht bei seiner Familie und seinem Freundeskreis und dieser Film hat lange gedauert. Und da kam ihm die Erinnerung wieder hoch, durch dieses wieder das Einsamkeitsgefühl an seinen imaginären Freund damals. Und Melissa Matheson hat damals auch bei dem Film mitgearbeitet, meine ich. Und nicht als Drehbuchautorin, andere Funktion. Und so gab es da eine Ursprungsgeschichte. Und aus diesem imaginären Freund, aus diesem Coping-Mechanism, den er sich da als Kind damals zugelegt hat, ist dann E.T. geworden. Also diese Verbindung, also deswegen ist dieser Film auch so berührend im Kern, weil es eben im Kern darum geht, dass ein Junge, der sich einsam fühlt, findet jemanden, mit dem fühlt er sich nicht mehr einsam. Und das ist halt kein Mensch. Und aus diesem menschlichen Zug, den Spielberg an sich selber eben erkannt hat, hat er dann, also dann beginnen kreative Köpfe zu arbeiten und dann kann sowas entstehen. Und das finde ich, das funktioniert dann eben. Da hat sich nicht jemand gedacht, oh, lass doch mal über einen Außerirdischen, der einen Jungen befreundet, ne, einen Film machen, sondern es kommt aus einem urmenschlichen Moment heraus, den dann Spielberg so weitergegeben hat und aus dem, was entstanden stehen konnte.
Lisa, ich möchte mit dir noch über was, wie ich finde, ganz Wichtiges sprechen. Und zwar über einen Menschen, der an diesem Film mitgewirkt hat.
Ja,
über den Jahrzehnte wenig bis gar nicht gesprochen wurde. Und auch ich wusste das lange nicht. Ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit in einem Magazinartikel gelesen, den ich dir dann auch geschickt habe. Und daraus entstand dann auch die Idee, dass du gesagt hast, ey, wieso reden wir in schon gesehen nicht über E.T.? Lass uns unbedingt über E.T. sprechen, ist doch ein super Film. Der Aufhänger war aber, dass ich einen Artikel darüber gelesen habe, dass es einen damals jungen, jetzt erwachsenen Mann gibt, der in diesem Kostüm, in dieser, ich sag mal, Figur, in diesem E.T.-Körper gespielt hat. Und zwar Matthew Demerit. Und dieser Junge, dieser Mann, dieser Mensch ist ohne Beine auf die Welt gekommen. Der wurde ohne Beine, ohne Unterleib geboren. Und ich weiß gar nicht, wie ich das respektvoller formulieren kann, aber er passte in dem Sinne sehr gut in dieses Kostüm, in diese Figur von E.T. Und Matthew Demerit ist aber, wie ich gerade schon gesagt habe, jahrzehntelang überhaupt nicht der Respekt gezollt worden. Der taucht, soweit ich weiß, im Vorspann des Films nicht auf.
Nein.
Im Abspann, ich habe ihn jetzt nicht komplett gesehen. Ich hoffe, dass er da zumindest irgendwo im Kleingedruckten steht. Könnte mir aber auch vorstellen, dass das gänzlich unter den Tisch gefallen lassen geworden ist.
Ja, ich kann kurz dazu sagen, im Artikel steht, er hat den Credit Bewegungen E.T. Wow. Das ist der Credit von 1982.
Okay, Bewegung E.T. Wir sind uns aber beide einig, dass wir ihn als Schauspielenden wahrnehmen, oder?
Ja,
okay.
Alle haben ihn auch als Schauspielenden wahrgenommen. Ja, weil er verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes die Figur. Das, ja. Er spricht sie nicht, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, E.T. bewegt sich wie E.T., weil Matthew sich in diesem extrem schweren Kostüm, da konnte er auch nur 15 Minuten am Stück drin sein, bewegt hat. Vielleicht kann man noch kurz umschreiben, wie, also E.T.'s Füße, da sind Matthews Hände drin. Mhm. Da bewegt sich also ein Mensch drin.
Ja.
Und er ist auch, wenn E.T. besoffen ist und fällt Matthew face first. Und das ist auch ihm, also Spielberg wollte ihn das nicht fragen, zu spielen. Also man hätte die Szene auch machen können, ohne dass Matthew sich dabei wirklich selber hinschmeißen muss. Aber er wollte das und das hat er dann gemacht. Also finde ich super, dass du das jetzt noch reingebracht hast und überhaupt auch diesen Artikel wahrgenommen hast und mir geschickt hast, weil Begründung dafür, dass er nicht gecredited wurde und nicht gezeigt wurde und auch nicht mit auf Bühnen stand, lag laut diesem Artikel an zwei Gründen. Einmal, dass Spielberg nicht wollte, dass die Magie um E.T. aufgehoben wird, damit Kinder glauben, das ist wirklich das außerirdische Wesen. Mhm. Der größere Grund ist, dass diverse Körperformen nicht in den 80er Jahren irgendeine Bühne hatten in Hollywood. Es gibt ja viele, es werden Geburtstage gefeiert von dem Film und bei einem jetzigen hat Spielberg ihn dann aber dazu geholt und ins Licht geholt und spät, aber er hat es dann getan.
Finally.
Mhm. Ja. Aber E.T. wäre nicht E.T. ohne Matthew.
Das ist richtig. So, das war uns wichtig. Dass wir das erwähnen. Jetzt habe ich noch ein Anekdötchen.
Oh ja, bitte. Ich hätte auch noch eins.
Ich habe es im Oh, I love it.
Ich muss noch kurz zu meinem Zitat vielleicht, bevor wir in die Anekdötchen übergehen.
Oh ja, sehr gerne, natürlich.
Also kurz, come, stay, das Ende, die Schlussszene, die du schon genannt hast. Das ist der nicht aufzulösende Konflikt, das nicht zu lösende Problem zwischen diesen beiden Freunden. Es gibt keine Welt im wahrsten Sinne des Wortes, in der sie zusammen existieren können. E.T. muss zurück in seine Welt und zu seinen Leuten, weil er sonst nicht überleben kann. Und natürlich kann Elliot nicht mit. Und das ist auch nicht aufzulösen. Ich finde gut, dass der Film das nicht macht, dass man da am Ende durch muss, dass sie sich trennen. Aber eben, man ist für immer im Herzen des anderen und der wird immer da sein. Dass da nicht irgendwie versucht wird, das doch noch irgendwie möglich zu machen oder irgendwas. In diesem Come, Stay. Manchmal ist es so, man möchte das, aber es steht für die zwei Pole, wie es nur ginge. Und damit geht es eben nicht. Sie können nicht dasselbe Wort sagen. Deswegen.
Ja. Oh, da habe ich sehr geweint.
Ja.
Du nicht. Unfassbar. Ach, deine Nerven möchte ich haben, Lisa van Braak.
Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin auch verwundert. Maybe it wasn't the day. Ich weiß auch nicht. Naja, Anekdötchen.
Anekdötchen. Ich zuerst oder du zuerst mit deinem Anekdötchen?
Nee, gern du. Du hattest es doch eingeleitet. Please.
Genau. Okay. Also ich habe das aus dem Internet, ne? Also hier, keine Gewähr. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich will das aber glauben, dass das stimmt, weil ich finde, es ist eine gute Geschichte. Gutes Anekdötchen. Wir erinnern uns, dass Skittles in diesem Film ja eine recht wichtige Rolle spielen. Weil Elliot damit quasi E.T. anfüttert, anlockt, in sein Kinderzimmer lockt und dort die Freundschaft oder auch das Kennenlernen und daraufhin die Freundschaft überhaupt erst stattfinden kann. Und im Internet steht, dass zuerst M&M's geplant waren. Also eigentlich sollten M&M's in diesem Film vorkommen. Dafür gab es dann aber quasi ich sag mal, keine Freigabe. Also es wurde halt angefragt und dann hieß es so, nee, möchten wir nicht. Die werden sich auch im Nachhinein denken, verdammt.
Wow, ja, doof gelaufen. Nicht nur die. Ein paar Studios haben das Buch auch abgelehnt. Hat keine Perspektive, wird keinen interessieren.
Tudü. Ja. Genau, also M&M's, ihr hattet eure Chance und jetzt sind es forever die Skittles, die in diesem Film ein Denkmal für die Ewigkeit haben. So kann es gehen.
Oh, da ärgern sich bestimmt ein paar. Frage mich auch, haben wir auch schon besprochen, Zurück in die Zukunft, sich dann, weiß ich nicht, Adidas ärgert, weil sie nicht Sponsor waren von Marty McFly's Füßen. Wie nennt man es? Beschuhung. So. Sehr schöne Anekdote. Meine ist eigentlich nur ein bisschen kürzer. Und zwar, wusstest du, dass es eine Szene gibt, in der Harrison Ford mitgespielt hat? Und die ist einfach nicht reingeschnitten worden?
Ja. Nein. Nein.
Ja.
Als was hat Harrison Ford damit gespielt?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es wohl eine gegeben hat. Und es gab eine 20 Jahre Version von E.T. im Jahr 2002. Und da hat Spielberg auch noch mal ein paar Dinge ein bisschen geändert. Auch weil vieles technisch dann ging, Anfänge von CGI. Mhm. Da war dann auch die Überlegung, ob, also auch mit Szenen, die es vorher noch nicht gab und so, ne, reingeschnitten. Er hat sich gegen die Harrison Ford-Szene entschieden. Er hat sie auch dann nicht reingeschnitten. Ich kann mir, also ist natürlich auch ablenkend. Also der ganze Film ist dann plötzlich, da kommt plötzlich Indy Jones ist dabei. Der, ne? Also Harrison Ford ist halt 2002 auch noch, also noch größer als er 82 dann war oder wie auch immer, also gleich groß geblieben. So, also ich halte es für eine gute Entscheidung, dass wir das überhaupt nicht wissen und dass Harrison Ford auch keine Rolle spielt, weil die Erwachsenen spielen da ja auch keine Rolle.
Ja, aber danke, Lisa, jetzt wissen wir es ja.
Jetzt wissen wir es ja, genau. Da, ja, so, ne, fand ich jedenfalls auch interessant. Auch interessant, daran angeschlossen, weil ich jetzt, es fällt mir gerade wieder ein, um diese 2002-Version von E.T., die ist aus dem Verkehr gezogen, die gibt es nicht mehr, die wird nicht mehr, die kann man nicht mehr, also wahrscheinlich in irgendwelchen Special-Archiven und so und wahrscheinlich so in so Studiengängen wie meinem, irgendwo in dem hintersten Archiv, das
Also wenn man auf einem Flohmarkt jetzt die DVD von der 2002er-Version
würde ich kaufen,
ist das 50, quasi der Gold Nugget.
Ja, für 1,50, könnte sich rechnen. Weil die gibt es nicht mehr, die ist halt vom Markt genommen, die will auch Spielberg nicht mehr. Der sagt auch selber, bitte die 82-Version gucken, nicht, was ich mir da 2002 mal gedacht habe. Weil er einfach Dinge nachträglich verändert hat, weil es dann ging mit Technologie. Und zwar ist das wohl zum einen, dass wenn, und das ist mir auch aufgefallen, wenn Elliot und E.T. auf dem Fahrrad am Mond vorbeifahren, das hat ja dann auch Spielberg zum Logo seiner Produktionsfirma gemacht. Wir kennen das dann, wie dieser, ne? Das schon oft dann im Vorspann gesehen. Da hat der Junge so ein Cape. Und dieses Cape hat er aber 2002 erst hinzugefügt. In der 82er-Version. Was soll das für ein Cape sein? Der hatte ja nicht. Also der war ja, ne, in seinem Hoodie und E.T. hatte den. War ja ein Geist, also der hatte dieses Laken übergeworfen. Es gibt ja keinen Cape. Das hat er zum Beispiel hinzugefügt, weil es natürlich sieht natürlich auch mehr nach Bewegung aus, etc. Das hat er hinzugefügt. Und da gab es sehr viel Meinung dazu und Kritiken. Wenn bei der großen Fluchtszene am Ende, wenn die Kinder auf den Rädern alle auf die Polizeiwagen zufahren und dann stehen da die Polizisten, halten die ja Gewehre im Anschlag. Mhm. Und in der 2002er-Version hat Spielberg die in Walkie-Talkies austauschen lassen. Mhm. Will das jetzt gar nicht groß bewerten, sondern nur so als Details, die er dann mal geändert hat. Und das hat ihm dann aber nachträglich nicht gefallen, weil es eben der Meinung, man sollte nachträglich nicht, weil jetzt plötzlich die Technologie 20 Jahre, Jahre später ermöglicht, Änderungen vornehmen im Film, damit sie eben auch ein Ausdruck der Zeit bleiben. Und das finde ich spannend, wie Spielberg da selber da erst für war und dann gelernt hat, nee, mache ich nicht mehr und ich gehe auch an meine Werke nicht mehr ran, ne? Mhm. Ja.
Aber das ist jetzt eine super Überleitung von wegen Gewehre und so weiter. Haben wir eigentlich, wir wollten drüber sprechen, vielleicht machen wir das noch am Schluss jetzt kurz. Wer sind eigentlich die Bösen in diesem Film, ne? Also diese ominösen, die Bösen. Es reimt sich auch noch. Also es gibt ja zu Beginn in der allerersten Verfolgungsszene, über die wir ja auch schon gesprochen haben, man sieht keine Gesichter, aber dieser klimpernde Schlüsselbund, der ja an dem Jeansbund, am Hosenbund klimpert und der ja auch immer wieder auftaucht. Und das ist ja ganz klar ein Indikator für jetzt kommt der Böse, der ja nach hinten raus dann auch einen Twist erfährt.
Ja.
Aber wie bewertest du in E.T. die Bösen? Wer sind die Bösen und sind die Bösen wirklich böse oder sind sie, anders formuliert, sind sie durchgehend böse?
Oh, okay. Kleine Fragen. Ich probiere mich mal daran. Also es werden von zu Beginn sind die Polizisten als die Bösen geführt durch alles, was wir eben schon gesagt haben und was du auch gesagt haben hast, wenn die Astronauten, also NASA, ich war auch übrigens überrascht, dass NASA das Logo zugelassen hat auf den Anzügen. Es war nicht nur ein Astronaut, sondern nee, da steht schon NASA drauf. Die dringen ein. Also bis dahin sind Polizei und NASA, die Bösen, die fahren ja auch durch die Nachbarschaft und horchen dann in die Häuser rein. Und so kommen die dann darauf, dass hier wohl vielleicht der Alien irgendwie gelandet ist in diesem Haus. Bis dahin klar die, plus vorne kurz halt E.T. als Bedrohung aber, Alien, weil in Aliens Perspektive gewechselt und er muss erst lernen, dass der nicht böse ist. Und dann ist es halt interessant, dann bricht es so herum. Weil dann weiß ich, dann sind die zum Teil noch die Bösen, weil sie müssen vor denen fliehen. Aber da weiß man jetzt nicht genau, wer denn jetzt. Und der Typ, genau wie du sagst, der eben von weg so als, das ist der Anführer. Und wir haben
der Schlüsselbund-Typ.
Der ist dann eben auch der, der am Ende Elliot so, also der ist der einzige Erwachsene, der dann noch so eine richtige Rolle spielt für Elliot.
Genau.
Der sagt dann, ich habe mir auch mal gewünscht, dass er zu mir kommt, als ich so alt war wie du. Und der kümmert sich dann und gibt ihm Zeit noch bei dem verstorbenen E.T. Und das ist halt ganz merkwürdig, dieser Twist so ins Gute, aber halt nur er. Und dann natürlich dann sind dann erst alle ÄrztInnen und PflegerInnen sind dann erst die Bösen und dann aber ja doch irgendwie die Guten. Und dann gibt es draußen Leute, von denen, also ich weiß, was du meinst, mein Gefühl ist, da geht es dann durcheinander, da wird das nicht mehr gerade ausgeführt. Irgendwie ist es nicht schlimm, aber es wird eine wilde Gemengelage, in der ich nicht so richtig mehr folgen konnte.
Das beruhigt mich, dass es dir genauso ging wie mir.
Okay.
Und die Frage ist natürlich, das ist ja, darum lieben wir ja unseren eigenen Podcast, weil wir ja gerne faktenbasiert nörgeln. Die Frage ist es quasi nicht konsequent geführt oder im Gegenteil, ist es super konsequent geführt, weil das ja, der ganze Film wird aus der Perspektive eines Kindes und eines Außerirdischen erzählt.
Mhm.
Und also ich meine, wir beide sind zwei erwachsene Frauen und haben gerade schon Probleme, genau zu definieren. Ne? Gibt es schwarz und weiß? Ist die Welt schwarz und weiß? Nein, es gibt Grautöne. Aus Guten können böse werden, aus Bösen können gute werden, aus den richtigen oder falschen Gründen. Also die Welt ist ja auch einfach wirklich kompliziert und man blickt da auch nicht immer sofort so richtig durch. Und vielleicht ist genau das, was erzählt werden sollte, ne? Dass man, was am Anfang eine Bedrohung ist, aber nach hinten raus, der Schlüsselbund-Typ ist ja gar nicht so böse, wie man immer dachte, aber ganz so nett, wie man hofft, ist er dann irgendwie auch wieder nicht. Also das ist einfach, die Welt ist einfach manchmal kompliziert und nicht leicht zu erklären.
Ja, das finde ich super. Ich glaube, so soll das sein. Dass in dem Moment die beiden nicht wissen, sind die jetzt helfend oder nicht, helfen die uns.
Ja.
Mir fällt da jetzt noch eine Anekdote zu ein.
Oh ja,
ich habe gar nichts mehr zu sagen zu deinen klugen Worten. Ich habe da nur noch eine Anekdote. Aber das ist eigentlich eine Lisa-Anekdote. Und zwar habe ich noch mal nachgelesen den Plot. Auch weil ich nicht genau wusste, ist der Typ mit dem Schlüsselbund dann, das ist dann schon der da am Ende mit am Krankenbett steht. Ne? So, da war ich mir nicht so hundertprozentig sicher, aber eigentlich schon wegen der Schlüssel. Und dann stand in der Beschreibung zu dieser Figur, also es war alles auf Englisch, and then there's the man who helps him, Keys. Und ich dachte, ach so, der hieß Mr. Keys. Also für mich war das der Nachname. Und dann so eine halbe Stunde später, nein, der hat noch nicht mal einen Namen, der heißt einfach hier, der Typ Schlüssel hier, weil der Schlüssel und also,
nicht verwandt mit Alicia Keys.
Nein, es ist nicht Mr. Keys, es ist einfach hier, das ist Schlüssel. Ne? So wie halt auch für die Jungs, das halt dann eben für E.T. auf der Höhe, ne? Die Männer da, der Mann da vorne weg mit dem Schlüssel, auf der Höhe sieht er den ja nur. Ja.
Sehr gut.
Tja, Anna, also von meiner Seite wäre es das zu E.T. Ich würde sagen, ist ein guter Film, ist ein gutes Drehbuch.
Ja.
Ist ein Geheimtipp.
Also wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, auf, guckt euch E.T. an, wirklich.
Ja.
Und sagt uns gerne hinterher, wie er euch gefallen hat.
Ja.
Schreibt in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail, kontaktiert uns über Instagram. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Yes. Und damit ist es an der Zeit zu sagen, womit wir in 2 Wochen wiederkommen. Wieder ein Film. Völlig was anderes. Ich würde hier behaupten, für Kinder vornehmlich. Aber mal gucken. Mal gucken, wilde These. Wir werden sehen.
Wir werden darüber sprechen. Wie heißt der Film? Also, was soll ich jetzt sagen? Also, wie heißt der Film? Weil, also,
du sagst den einen, ich sag den anderen.
Okay, also ich glaube, der deutsche Titel, es ist kein deutscher Film, aber der deutsche Titel ist Zoomania.
Und der englische Titel ist Zootopia. Warum das so ist, versuchen wir dann mal in der nächsten Woche, in zwei Wochen zu erläutern. Schaut ihn gerne, ja. Teil 1, by the way, weil Teil 2 war ja in diesem Winter im Kino. Schaut rein, Animationsfilm, Comedy, lustig.
Könnte Spaß machen, darüber zu sprechen.
Ja, glaub schon. Machen wir in zwei Wochen. Danke fürs wieder dabei sein heute. Folgt dem Podcast, abonniert die Glocke, verteilt viele Sterne sehr gerne.
Ja.
Und wie Anne gerade schon gesagt hat, ihr erreicht uns über unsere Wege in den Shownotes. Kritik, Lob, Anregungen, Vorschläge, Meinungen sehr gerne zu uns. Dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Anne. Es hat wieder großen Spaß gemacht.
Danke dir, Lisa. Es war ein Fest.
Ja, dann, ihr Lieben, macht's gut. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.
Bleibt gesund, bleibt uns treu. Schaut Zoomania, Zootopia und schaltet wieder ein. In zwei Wochen sind Lisa und ich wieder da. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Tschüss.